Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von E-Movotion. Heute sprechen wir über den ID. Buzz. Da kann man nämlich ganz toll mitreisen. Das in dieser Folge.
E-Movotion, der E-Mobility-Podcast. E-Movotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Auch in dieser Folge wieder mit dabei Julia Maulhardt. Grüß dich, Julia.
Hallo, Jerome.
Außerdem Wolfgang Paul. Grüß dich.
Hallo zusammen.
Und wir wollen heute mal ein bisschen unterwegs in Europa sein. Wir haben einen Gast hier in dieser Folge, und zwar Kerstin Büchner. Und da wird der eine oder andere sagen, kennen wir doch. Jawohl, die war schon mal bei uns. Grüß dich, Kerstin. Hi.
Hallo, schön, dass ich wieder hier sein darf.
Ja, und das letzte Mal, als wir uns gesprochen haben, war das vor deiner Reise und vor deinem Umbau, beziehungsweise während deines Umbaus. Inzwischen sind wir an dem Punkt nach dem Umbau und nach der Reise und vor dem nächsten Umbau, wenn ich im Vorgespräch das richtig verstanden habe. Also, fang mal ganz von vorne an. Du hast deinen ID. Buzz, den du dir gebraucht damals gekauft hast, umgebaut. Und das war insofern ein besonderes Projekt, weil du hast vorher sowas noch nie umgebaut. Du hast ja überhaupt keine Erfahrung gehabt. Und jetzt frage ich dich, du hast es ja, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auch vorgeführt. Wie haben denn die Leute auf deinen tollen Umbau reagiert?
Ja, der war natürlich auffällig. Also zum einen natürlich das Auto, weil das auch immer noch nicht allzu oft gesehen wird auf der Straße, und dann auch noch, weil es ja eine andere Folierung hat und einfach schon mal ein bisschen anders aussieht. Also man muss schon sagen, das Auto war Gesprächsthema. Man wurde wirklich überall angesprochen und darauf angesprochen, ob es den so immer gibt. Und ja, da kamen schon einige Themen auf. Genau, ich habe mir den Wagen umgebaut oder ausgestattet. Es war ja ein Lieferwagen. Ich habe einen kompletten Camper-Ausbau selber reingebaut, was ich noch nie gemacht habe, wie gesagt. Aber es hat funktioniert. Ich wollte zumindest alles drin haben, um da drin schlafen zu können, kochen zu können und ja, einen Kühlschrank dabei haben und so. Das Nötigste, was man so braucht, essen, schlafen. Und habe mir auch wieder eine Toilette, eine Dusche und alles sowas reingebaut, dass ich möglichst autark sein kann. Habe jetzt nochmal externe Solarpaneele mitgenommen, dass ich ein bisschen laden kann zwischendurch. Und hatte so alles dabei für die große Reise und wollte natürlich jetzt auch möglichst schnell testen, ob denn der Ausbau auch hält, was er verspricht. Mhm. Denn wie gesagt, noch nie gemacht, und da musste ich erstmal gucken, ob das denn auch alles so bleibt.
Du hast gesagt, du hast Solarpanels zum Aufladen mit dabei gehabt, aber nicht die Fahrbatterie, nehme ich an, sondern die Batterie für den Kühlschrank und Ähnliches, oder?
Genau, ich habe nochmal eine externe Powerstation dabei, die ganzen Geräte drin speist, und ich brauche ziemlich viel Technik unterwegs, deshalb brauche ich dann mal ein bisschen Backup und ziehe das nicht alles aus dem Auto, was eigentlich auch gehen würde, aber dazu habe ich einfach zu viel, weil ich von unterwegs dann arbeite, da brauche ich jede Menge Sachen. Das bietet sich bei mir nicht an, genau. Und dafür waren die Solarpaneele eben da, um die Batterie nochmal extra zu laden, und das hat wunderbar geklappt, auch wenn es viel geregnet hat zwischendurch. Meistens bin ich in der Zeit gefahren. Wenn ich dann stand, konnte ich mal wieder nachladen. Das hat sich eigentlich ganz gut dann ergeben, und theoretisch hätte ich das Auto auch laden können. Ja. Theoretisch. Ja. Für ein paar Notkilometerchen, falls ich mal liegen bleibe.
Ja gut, beim Tesla ist es ja so, dann brauchst du, glaube ich, mindestens 3 kW, damit der überhaupt sagt, ich lade jetzt. Und die musst du auch erstmal produzieren mit so Solarpanels. Die schaffen ja meistens.
Gut, das wäre gegangen, weil meine Batterie 3,5 kW hat.
Okay, also du jetzt von der Batterie dann direkt wieder in die andere Batterie laden
können. Genau, dann hätte ich davon geladen. Das wäre gegangen, aber halt nur für 10, 15 Kilometer.
Nochmal zu deinem Umbau. Du hast mir vorhin erzählt im Vorgespräch, dass du das umgebaut hast, also ausgebaut hast, und da kannst du auch richtig stolz drauf sein. Ich hätte sowas nicht hingekriegt, das sage ich ganz ehrlich und offen. Ich habe da 2 linke Hände. Aber du hast dann auch nach deiner Reise, über die wir ja auch gleich sprechen wollen, gesagt, also ich würde vielleicht das eine oder andere wieder umbauen wollen.
Ja.
Was genau?
Also es sind jetzt keine ganz groben Änderungen, aber es fällt einem dann schon auf, man plant alles so ganz genau und will es irgendwie passend machen. Und ich muss schon auch sagen, ich habe viele Jahre Camping-Erfahrung. Ich weiß eigentlich, was ich will und was ich brauche. Und trotzdem ist es immer noch mal so, dass einem dann beim Reisen auffällt, das ist eigentlich ungünstig, da komme ich jetzt irgendwie doch in der Realität schlecht dran oder irgendwie so. Und da gibt es jetzt doch so ein paar Sachen. Also Jetzt ein einfaches Beispiel. Ich habe eine Sitzbank, da habe ich ja überall so die Klappen nach oben auf, weil da normalerweise auch der Hund vorliegt und dass ich da gut drankomme. Jetzt hat sich aber ergeben, dass einfach auf diesem einen Platz, auf der einen Hälfte der Sitzbank, das ist so eine Ecke, da lege ich halt immer die Sachen ab. Das ist direkt am Ausgang und das passt einfach gar nicht. Ich komme da auch nicht ran. Ich kriege da auch die Decke kaum hoch, weil da hängt noch was drüber an der Sitzlehne. Und ach, wie man es dann so auf der Fahrt doch macht. Jetzt werde ich wahrscheinlich die Bank nochmal umbauen, dass ich da nicht von oben reinkomme, sondern von der Seite so eine Schiebetür reinmachen, dass ich dann so immer den Zugriff habe und oben das einfach liegen lassen kann. Das ist jetzt ein Beispiel. Da gibt es noch so ein paar Sachen, die ich da irgendwie ändern will. Aber das fällt einem dann wirklich erst auf, wenn man auch fährt, hat sich vorher alles so perfekt pragmatisch irgendwie ausgedacht und dann ist man unterwegs und denkt sich, nee, das passt so irgendwie nicht.
Der Plan und das Leben.
Genau. Also da muss man irgendwie nochmal ran und das nochmal ändern, aber gut, so ist es halt. Ich glaube, fertig werde ich nie. Es gibt immer noch mal irgendwas zu verbessern, zu optimieren. So ein paar Sachen haben sich leider aufgelöst, so ein paar Kanten, da muss ich noch mal nachbessern. Das sind dann natürlich die ersten Gebrauchsspuren. Aber ich muss auch sagen, das war jetzt kein Wochenendtrip, sondern es war wirklich eine Reise, die jetzt knapp über einen Monat sogar ging. Und das ist natürlich dann schon eine Zeit, wo man dann so den Langzeittest hat, wo die Sachen wirklich auf die Probe gestellt werden, wie das dann ist, wenn man wirklich dauerhaft da drin lebt eigentlich, ne?
Also du hast auch Wasser an Bord, habe ich verstanden. Ne? Du müsstest ja auch irgendwo eine Wasserversorgung haben.
Genau,
ne?
Richtig. Ich habe 2x 32 Liter Wasser an Bord, was ich entweder für Frischwasser und Abwasser nutzen kann oder beides für Frischwasser. Ich habe tatsächlich immer beides für Frischwasser genommen, weil Wasser ist einfach das Gut unterwegs. Das, was man am meisten braucht und am schwierigsten eigentlich bekommt, auch hygienetechnisch ist das nicht immer so einfach. Genau, deshalb habe ich beides als Frischwasser genutzt und dann das Abwasser extern in Kanister abgefüllt und dann immer separat irgendwo entleert, wo da Möglichkeiten da waren. Das war sehr viel einfacher und so hatte ich eben die doppelte Portion irgendwie an Bord. Und das, also 64 Liter, bin ich sehr glücklich drüber, ist schon viel für so einen kleinen Van eigentlich.
Aber wie viele Kilometer bist du insgesamt jetzt gefahren? Du bist ja eine ganz große Strecke, dann auch in einem Monat hast du einige Kilometer abgefahren.
Genau, das waren jetzt knapp 5.500 Kilometer. Einmal nach Süddeutschland runter, dann rüber nach Frankreich. Eigentlich wollte ich nach Italien, aber in Italien war da 2 Wochen nur Gewitter und Regen angesagt. Und dann habe ich sehr spontan von einem Tag auf den anderen gesagt, nee, was bringt mir das? Das brauche ich jetzt nicht. Und habe die ganze Tour umgeschmissen und bin einfach rübergefahren an die Westküste von Frankreich und dann runter noch in den Süden nach Spanien bis nach Portugal. Und dann im Grunde auf dem Rückweg die ganze Küste von Portugal bis nach Ostfriesland wieder hoch.
Wir hätten uns ja beinahe getroffen. Ne?
Wir hätten uns beinahe getroffen in Portugal. Wahnsinn. Da warst du zufällig auch unterwegs. Zur selben Zeit, am selben Tag, nur ein paar Kilometerchen weiter. Unabgesprochen, aber es hat dann leider doch nicht ganz geklappt.
Aber man soll ja keine Camper mitnehmen. Keine Tramper, nicht keine Camper.
Ja, wobei, genau, du hast da sehr viele Kilometer trotzdem auch zurückgelegt, ne?
Ich habe viele Kilometer, aber ich bin nicht auf 5.000 gekommen.
Nicht ganz.
Ich hab's ja gehört, du sagtest 5.000 insgesamt, ne?
Ja, es waren schon viele, ja, das stimmt. Aber gut, es waren auch einige Wochen.
Ich habe gerade gehört, du warst ja in Südfrankreich auch unterwegs. Da gibt es ja Les Saintes Marie de la Mer. Ich weiß nicht, ob du da auch unterwegs warst in Les Saintes Marie de la Mer. Ist ein Wallfahrtsort. Warum ich das erzähle, es gab dort wahnsinnig viele Mücken. Also du konntest nach Sonnenuntergang nicht mehr nach draußen gehen. Also du wurdest erstochen sozusagen.
Auch ein Punkt, den ich in meinem Van noch dringend optimieren muss.
Ah, okay. Das heißt, du brauchst dann Vorhänge, um das dann dicht zu kriegen, oder?
Also ich habe nach hinten den Vorhang, aber ich war eben auf der gesamten Rücktour eigentlich ja nur die Küste entlang. Und da gab es dann schon einige Spots, wo wirklich so viele Fliegen auch und Mücken waren. Und krieg die mal dann aus dem Wagen raus und abends, wenn du schlafen willst. Und dann willst du ja doch nochmal schnell irgendwie aus dem Auto, gerade mit Hund musst du nochmal raus. Du hast immer irgendwie die Tür nochmal auf und ohne Vorhang, Abend gegessen, hast dann noch Essen oder was und überall die Viecher, es ist einfach grauenvoll. Also nicht überall, aber an manchen Orten habe ich schon gedacht, boah, also das war echt ein Punkt, der ging teilweise gar nicht, weil das so viel war, da kommst du da nicht gegen an. Da hilft dann nur weiterfahren im Endeffekt und das ist ja auch schade. Also da muss ich nochmal nachbessern und irgendwie nochmal einen Vorhang, so ein Fliegengitter einfach für die Tür. Irgendwie kann man ja mit Klett so drumherum machen. geht ja eigentlich relativ schnell, aber ist eben auch so eine Sache, habe ich vorher nicht dran gedacht oder nicht gedacht, dass es so wichtig wird, habe ich sehr vermisst.
Ja, das kenne ich nämlich auch von meinem Caravan. Da ist es echt wichtig, dass man das abdichten kann. Gerade wenn man in Südfrankreich unterwegs ist, in der Camargue ist das, by the way. Und das ist halt ein sumpfiges Gebiet dort. Und es ist lange her. Ich war damals 18 oder 19 Jahre alt, als ich da runtergefahren bin, mit dem VW Käfer damals, mit meiner ersten Freundin war das. Und ich weiß auch noch, es war brutal heiß da unten, weil es war im Hochsommer. Und wir sind wirklich mal losgefahren, haben gesagt, weil auf unserem Campingplatz gab es einfach keine Bäume. Beziehungsweise waren Bäume frisch gepflanzt, die waren aber noch so klein, dass sie einfach keinen Schatten. Wir sind losgefahren, haben gesagt, wir suchen uns jetzt einen Schatten. Also ein Baum, wo Schatten drunter ist. Und jeden Baum, den wir irgendwo gesehen haben, waren schon Leute drunter. Wir haben tatsächlich keinen Baum gefunden, wo wir uns hätten platzieren können. Das war furchtbar. Ja. Seither bin ich nicht mehr nach Südfrankreich tatsächlich gefahren, weil ich das ankotzt, wenn ich da mich totschwitze. Und dann von Mücken Schwärme von Mücken da totgestochen werde. Okay, aber es ist jetzt kein Podcast über Südfrankreich, sondern über deine Tour. 5000 Kilometer bist du gefahren. Wie viele andere Elektrocamper hast du denn da getroffen? Also es müssen ja einige gewesen sein.
Ja, also ich habe sehr, sehr viele E-Autofahrer gesehen, aber tatsächlich keinen einzigen E-Autocamper. Oh. Nicht einen in den 4 Wochen. Und das ich war krass. Ja jeden Tag auf einem Stellplatz, manchmal auch, wenn mir einer nicht gefallen hat, auch mal noch einen zweiten angefahren oder so. Also schon echt viele, auch auf verschiedenen Parkplätzen gewesen, da ich ja nicht immer nur auf dem Stellplatz bleibe, sondern dann irgendwie weiterfahre auf Parkplätzen in irgendwelchen Städten, wo eigentlich auch vielleicht mal solche Urlauber zu treffen gewesen wären. Aber es war nicht ein einziger dabei. Das hat mich echt ein bisschen traurig gemacht. Ich hätte gerne irgendwie welche getroffen, aber ja, dadurch fühle ich noch mehr auf, weil ich natürlich die Einzige war und habe... Was mich immer noch gewundert hat, ich habe mehrere Male den Spruch gehört, also oder bekommen, sag mal, wie bist du denn hierher gekommen? Bis nach Spanien? Wie hast du denn das gemacht? Wie viele Wochen warst du unterwegs, um hierher zu kommen? Das ist mehrere Male passiert, wo ich immer noch denke, boah, schlaf die auf dem Baum. Ja. Also das ist doch noch, also das ist doch, sollte, es wäre so schön, wenn das schon in den Köpfen drin wäre, dass das irgendwie gar kein Thema mehr ist. Und die waren auch alle aufgeschlossen und dann sehr überrascht und freudig überrascht, dass es alles geht und gar kein Thema mehr ist. Aber da besteht noch Nachholbedarf scheinbar.
Offensichtlich.
An Informationen, also ja, schade, dass das noch nicht so angekommen ist.
Du warst ja unterwegs, alleine, als Frau. Ja. Thema Sicherheit. Wie war das?
Ich hatte meinen Bodyguard dabei.
Dein Hund?
mein Hund, ja. Okay. Also der hat schon sehr gut aufgepasst und war auch an der einen oder anderen Stelle nötig. Also ich war sehr froh, dass er dabei war. Es gab zum Beispiel Situationen, wird auch später noch Videos dazu geben auf meinem Kanal. Da kann man es alles nochmal nachschauen, was da im Einzelnen passiert. Das möchte ich jetzt gar nicht zu genau drauf eingehen. Aber es gab schon kritische Situationen, wo ich dann auch mal früh morgens alleine auf einem großen Messeparkplatz zum Beispiel war, wo niemand war, wo man aber um die Zeit sehr günstig auch laden konnte und ich da durchfahren musste. Und dann bist du halt die Einzige, weit und breit kein Mensch. Und da kam schon mal so ein komischer Mensch an mein Fahrzeug, sehr nah, sehr unangenehm. Und ich war froh, dass mein Hund Snoopy da sehr gut aufgepasst hat, den sehr abgeschreckt hat, bis er dann irgendwann von dannen gezogen ist. Aber es war schon keine schöne Situation. Passiert leider immer wieder. Ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich sowas erlebe. Deshalb gehe ich da vielleicht auch ein bisschen cooler schon mit um. Aber es ist immer wieder nicht schön. Wenn man alleine unterwegs ist, muss man halt schauen, dass man irgendwie sich dann anders absichert. Mit Hund ist natürlich ideal. Oder einfach vorweg aufs Bauchgefühl hören, wo man stehen bleibt oder wo nicht.
Hat Snoopy mal Krümelix getroffen?
Ja, den kennt er auch schon, ja.
Die kennen sich, ja.
Die kennen sich schon vom E4-Testival letztes Jahr zum Beispiel. Ja. Genau, den Krümelix vom Elektro-Trucker.
Ja, genau.
Das klang eben so ein bisschen wie die Anfänge der Elektromobilität, wo man sich irgendwo im Industriegebiet fernab eine Lademöglichkeit sucht.
Ja.
Also man kann natürlich auch bei der Wahl des Laders sozusagen ein bisschen drauf gucken, klar, ob man da irgendwie in einem belebten Gebiet ist oder ob man abseits irgendwo im Land of Norway steht. Aber das hatte ich tatsächlich auch mal so als Frau, das ist nicht ganz ohne. Also ich war jetzt nicht campen, aber mit dem Tesla halt, wo du dann wirklich denkst, so sonntags hinter einer Schranke im letzten Industriegebiet, mal gucken, wer da so auf dich zukommt und wie lange du im Auto bleibst und gehst du überhaupt raus und was machst du da eigentlich? Also das ist schon ein komisches Gefühl, das kann ich verstehen. Und ohne Hund ist es vielleicht noch mal etwas problematischer. Gut, ich habe ein gesundes Selbstbewusstsein und weiß auch, wie ich mich verteidigen könnte. Aber das ist der Notfall. So, und nicht, das sollte nicht zum Alltag kommen. Und deshalb Respekt, dass du das auch machst, tatsächlich, dass du das immer wieder durchziehst und deinen Snoopy da an die Seite nimmst und ja auch so auch dressiert hast, nenne ich es einfach mal, oder erzogen hast, dass er ja auch nicht zu jedem hin will und kuscheln möchte und so. Das wäre natürlich in dem Fall natürlich auch nochmal kontraproduktiv, dass du auch anschlägt und quasi als Wachhund funktioniert.
Das ist natürlich so ein Ding, klar, der ist ja auch noch relativ jung und als Aufpasser muss er das auch noch lernen, aber er hat jetzt sehr früh das mitgekriegt, wie so das Camperleben stattfindet und das hat uns beide nochmal zusammengeschweißt, glaube ich.
Aber es ist eigentlich echt traurig, dass Frauen sich darüber überhaupt Gedanken machen müssen. Das ist eigentlich das Traurige, das ist so. Das ist so. Und
gibt ja so einen netten
doofe Männer.
Der heißt, schützt nicht eure Mädchen, sondern erzieht eure Jungs.
Ja.
Also korrekt. Da ist es eigentlich.
Ist leider immer wieder ein Thema, auch bei ganz normalen Ladern, so wie du auch gesagt hast. Ne, es gibt halt einfach Lader, die sind sehr abgelegen und nicht gut beleuchtet und so weiter. Und ja,
blöd. Gut, ich wollte auch mit Absicht mal ein paar andere Lader probieren und nicht immer nur dieselben, weil es ist nun mal auch unser Thema und da würde ich dann auch schon mal gern hier und da ein bisschen probieren. Ja, dann bleibt sowas leider nicht aus. Ne?
Also ich finde den ID.Buzz ja von Grund auf, wie der damals entschieden ist, ich fand den klasse, sieht schön aus, hat eine tolle Form und die Erwartung war sehr hoch. Jetzt bist du den ja wirklich auf eine ganze Strecke gefahren. Dann kannst du mal was so sagen, so wie der hat er sich verhalten, wie lädt der, wie weit kommt man? Das ist ja sehr interessant, gerade in diesem Bereich des Fahrens.
Ja, also ich muss sagen, da war ich sehr überrascht. Ich hatte ja jetzt auch mit dem Gewicht vorher hin und her kalkuliert, ob das was ausmacht von der Reichweite und so weiter, weil ich den ja jetzt voll ausgebaut, ist er natürlich jetzt an der Grenze zu 3000, also wobei ich noch 300 frei habe, also 2,7 wiegt er jetzt, das ist noch ordentlich, aber ich wusste auch nicht, ob das jetzt irgendwie noch groß was ausmacht. Aber ich bin die komplette Strecke mit einem Durchschnittsverbrauch von 20,8 Kilowattstunden gefahren. Wow. Und ich meine, es ist schon eine Schrankwand, muss man schon so sagen. Der ist halt einfach nicht besonders windschnittig. Dann habe ich noch einen Dachträger drauf, der auch einiges noch zieht. Also der war zwar nicht beladen, nur mit einem Tisch, aber gut, es steht auch im Wind irgendwie.
Wie schnell bist du gefahren? Bist du 80 gefahren oder 100?
Ich bin 100 gefahren. Okay. Also 100 war so mit Tempomat immer mein Durchschnitt, dass ich dann, ich habe mich ungern hinter LKWs gehängt, weil das da mich zu ungeduldig führt. Ja. Ich will dann trotzdem meine 100 fahren und wenn der dann irgendwie mit 90 da langt, dann ist mir das wieder zu lang.
Das ist nur...
Aber ja, das ist so meine Eigenart. Vielleicht hätte ich sogar noch besser dann durchkommen können. Der ID.Buzz hat noch einen speziellen Eco-Modus, den man einschalten kann. Damit bin ich gefahren. Ich kann allerdings gar nicht ganz genau sagen, inwiefern der jetzt, also das ist halt so ein Fahrmodus. Was genau der jetzt im Bus umstellt, weiß ich nicht genau. Dann muss man auch dazu sagen, ich habe ja ein Luftfahrwerk eingebaut, was nicht vom Werk ist. Und dieses Luftfahrwerk hat einen Ride-Modus. Das heißt, während der Fahrt auf Autobahn legt er sich entsprechend noch ein bisschen tiefer, windschnittiger auf die Straße und fährt dann automatisch wieder hoch, wenn ich eine bestimmte Geschwindigkeit unterschritten habe. Das heißt, das trägt vielleicht auch noch mal ein bisschen dazu bei. Aber ich habe auch riesen dicke Puschen drauf, die ein bisschen wieder an Reichweite ziehen. Also es geht hin und her mit den Faktoren. Letztendlich, glaube ich, komme ich dann wieder auf so einen normalen Status hin mit dem Verbrauch. Also ich bin sehr zufrieden mit 20,8, kann ich nichts sagen. Und vom Fahrverhalten super Fahrgefühl. Ich kann gar nicht meckern von der Handhabung. Alles tipptopp. Also ich habe den so gern.
Ja, wie weit kommt man denn dann?
Genau, also
ja, um die 20 Kilowatt. Und wie schnell lädt er denn? Wie lange steht man da? Das sind immer diese
die typischen Fragen, genau.
Man steht stundenlang an der Ladesäule und so den ganzen Quatsch.
Nee, das ist gar nicht so. Also ich habe so knapp 370 Kilometer Reichweite mit dem. Je nachdem, wie viel Gas oder wie viel Autobahn oder wie viel Stadt ich jetzt fahre, dann mal 400 bis 350. Also ich sage jetzt mal so die Mitte, 370 waren so im Durchschnitt. Dann lädt er mit 170 Kilowattstunden auf, Schnelligkeit und ist in 17 Minuten, meine ich, von 0 auf 80%. Und dann, klar, die letzten Prozent brauchen dann wieder ein bisschen länger. Aber man lädt ja oft nur bis 80%, weil das eben so das batterieschonende übliche Maß ist. Und dann ist man da in knapp einer Viertelstunde wieder weg. Und ich meine, ich muss sowieso mit dem Hund raus, 350 oder 370 Kilometer, das sind schon mal 3,5 Stunden mindestens Fahrt. Da brauche ich eine Pause, zumindest mal was kurz trinken, um eine Ecke laufen, Hund raus, dann ist die Viertelstunde schon längst rum. Also ich hatte wieder mal in den meisten Fällen die Situation, dass ich einfach später fertig bin als das Auto und dann nochmal irgendwo kurz schnell doch auf den Parkplatz musste, also schnell abgesteckt habe und dann nochmal 5 Minuten irgendwo hin bin, um da noch eine Runde zu laufen, weil ich das schon gar nicht mehr geschafft habe dann in der Zeit. Also alles sehr entspannt.
Ich habe, als ich mein Model S gekauft habe vor 8,5 Jahren, damals schon überlegt, ob ich nicht lieber ein ID. Buzz haben möchte. Und Problem war halt dann, es gab es noch nicht. Also es war damals schon angekündigt, aber es hat dann doch viel länger gedauert, als man erwartet hat, bis es dann tatsächlich auf den Markt gekommen ist. Dann ist er auf den Markt gekommen. Ich habe ihn tatsächlich auf der Campingmesse zum ersten Mal gesehen. Ich glaube, ohne Umbau. Und habe mich dann da reingesetzt. Was mir aber aufgefallen ist, was ich jetzt nicht so toll fand, war die Anmutung im Cockpit. Ich fand ich irgendwie von den Materialien her und so weiter relativ billig, ehrlich gesagt.
Da habe ich das Glück, dass ich die Cargo-Version habe. Und zum Beispiel in der Personenwagen-Version ist vorne auch alles plan. Also man hat da auch keine Ablageflächen mehr oder irgendwas. Da ist einfach gar nichts. Das kann man nicht benutzen, den Bereich hinter dem Lenkrad. Und bei der Cargo-Version sind das alles Fächer. Also ich habe da jede Menge Staufächer, Möglichkeiten, da noch was unterzubringen, Getränkehalter, alles Mögliche ist das vorne. Also ein Riesenbereich, wo ich nochmal richtig Sachen unterbringen kann. Und das ist schon gerade fürs Reisen extrem praktisch. Also das hätte ich, glaube ich, sonst auch sehr vermisst. Ansonsten, ja, es ist schon viel Plastik, gerade im Cockpit, das stimmt schon. Aber das ist, kann ich jetzt nicht so ganz beurteilen, weil es natürlich bei der Cargo-Version auch vermehrt zum Einsatz kommt, einfach weil es ein Nutzfahrzeug ist, ne? Also da wird es ja dann sowieso verbaut. Ja, aber also so zum Nutzen, zum Reisen war schon mit den Gelegenheiten alles echt gut.
Du hast ja auch sehr viel Praktisches an Bord. Also überall, wo du ja immer stehst, also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel das E-Camper-Treffen in Steierberg, ne, als wir da standen, hast du ja immer irgendwelche Sachen vorgeführt, die du dann quasi praktischerweise, also 3-in-1-Nutzung nenne ich es einfach mal. Also ich kann mich an diese Wanne erinnern, die gleichzeitig Schneidebrett und irgendwie noch irgendwas anderes war.
Waschbehälter.
Ja, Waschbehälter, genau. Jo. Wo ich dann auch denke, so okay, ja, man muss halt nicht 3 Teile mitschleppen, sondern man kann es eben schön kombinieren. Und da hast du ja auch immer sehr viel praktische Dinge, die du einfach auch, ich sag mal, im wahren Leben dann nochmal vorführst, wenn du dann mit eben jemandem vorm Auto sprichst. Also das ist schon sehr optimiert, was du da in deinem Auto auch an Utensilien einfach auch drin hast. Also das ist schon sehr durchdacht, was du damit fährst.
Ja, das ist halt auch so ein bisschen das Ding. Klar, im Van hat man weniger Platz als in einem Wohnmobil. Da kann man wieder alles mitnehmen, was man möchte. In einem Van jetzt eben nur begrenzt. Deshalb stehe ich sehr auf diese Multi-Use-Sachen, möglichst viele Funktionen in einem Teil. Und das bietet sich dann gerade bei den Vans an oder bei, wenn man mit einem PKW reisen würde, noch mal umso mehr. Und das ist einfach sehr praktisch für die Handhabung. Und das Ding ist auch immer, je mehr Platz man hat, wo man Sachen verstauen könnte, desto mehr stopft man das auch. Und am Ende braucht man das nicht. Und auch bei dieser Reise hatte ich wieder so einen Berg von Sachen, wo ich hinterher gedacht habe,
warum?
Die habe ich 4 Wochen mitgeschleppt und nicht einmal angerührt. Und es nimmt Platz weg. Also unglaublich, was man da noch dabei hat und sich hinterher denkt, ja, hast du nicht einmal, warum? Ja, da war noch Platz.
Vielleicht überlegst du dir nochmal, ob du wirklich einen begehbaren Kleiderschrank in deinem ID.Buzz brauchst.
100%.
Ja, tatsächlich, ich habe mich schon reduziert und hatte so einen hängenden Kleiderschrank mit, den man so aufhängen kann. Der hatte 4 Fächer und das ist schon viel weniger, als ich sonst immer mitnehme. Ja, und habe ich das alles benutzt? Nee. Ich habe es trotzdem nicht alles benutzt, weil ich einfach unterwegs auch so einen Waschbeutel habe, wo man die Sachen drin waschen kann. Dann wäscht man die halt alle irgendwie ständig sowieso durch, das, was man am liebsten irgendwie anzieht, weil es am bequemsten ist. Ja. Und da braucht man noch mal weniger, ne? Also,
Das ist dann halt für die nächste Reise. Du bist durch Frankreich gefahren, du bist durch Portugal und Spanien gefahren. In welchem dieser Länder war es denn aus Sicht der Elektromobilistin am einfachsten? Also vom Laden her, von Infrastruktur?
Ich würde sagen in Frankreich. Also ich hatte schon das Problem nicht, aber die Herausforderung in Spanien zum Beispiel. Ich wollte auch mal querfeld einfahren, bin durch das kantabrische Gebirge einmal querbeet durch und hatte da schon die Situation, da gab es dann halt nur, ich habe Maut vermieden auf den ganzen Strecken. Mhm. Das heißt, ich bin auch eher die kleinen Bergstraßen gefahren, die dann auch schon mal voller Serpentinen und bergauf, bergab und so weiter sind.
Ist doch toll.
Da haben wir wieder das übliche Problem, wie kommt man denn da rauf und wieder runter mit dem E-Auto? Ja, auch das ging alles, aber in Spanien waren schon dann, musste man manchmal ein bisschen besser planen als zum Beispiel in Frankreich. Also da war es nirgendwo ein Thema. In Spanien war es schon mal ein Thema, dass ich dann geschaut habe, okay, da hast du jetzt das Gebirge, da musst du hoch, ist oben ein Lader, weil ich muss auch erstmal die Steige irgendwie schaffen. Und das waren viele, viele Kilometer. Habe mich aber da auch eines Positiven belehren lassen, denn ich habe auf dem Rückweg, also ich habe oben den Lader nicht mal gebraucht, habe dann gesehen, okay, ich habe jetzt nochmal, ich glaube, es waren 180 Kilometer, die wirklich runterging. Ich bin dann eine lange Strecke an dem Berg entlang runtergefahren ins Tal und hatte unten auf einmal 80 Kilometer gewonnen.
Ja, das ist das Tolle bei Elektromobilität.
Und dachte dann, wow, das Auto ist wieder voll, ich brauche gar nicht laden. Die Ladestation, die ich mir ausgesucht hatte, die konnte ich erstmal links liegen lassen, weil brauchte ich gar nicht. 80 Kilometer, ist...
Und jetzt überleg dir mal, was du für eine Reichweite hast, wenn du über die Alpen fährst nach Italien und einen Wohnwagen hinten dran hängen hast, der doch mal zusätzlich ein bisschen drückt. Da schlackerst du mit den Ohren und mit den Augen, was du da an Reichweite dann wieder bekommst, beziehungsweise wie wenig er dann tatsächlich verbraucht. Wenn man das nochmal nachvollziehen möchte, deine Reise, hast du ja bestimmt einen Blog, ne?
Ja, genau. Also es gibt meinen YouTube-Kanal, da ist die ganze Reise verfilmt. Die wird da jetzt in wenigen Tagen starten, Stück für Stück, was ich da alles erlebt habe. Kann da gerne nochmal nachgeschaut werden. 1000 Lanes heißt der Kanal auf YouTube oder auf Instagram. Da gibt es eben Foto- und kleine Videoeindrücke, aber genau, die vollen Ausschnitte da.
Aber man kann dich auch demnächst treffen und dich sehen und dich direkt befragen und dich kennenlernen und Hallo sagen, denn du bist mit dabei auf einer richtig tollen Veranstaltung, die gar nicht mal so weit weg ist von mir, wo ich wohne und wo du vielleicht sogar direkt bei mir vorbeifährst. Wenn du nämlich über die A81 fährst, dann kommst du tatsächlich bei Horb vorbei am Neckar, dann kannst du mal kurz rüberwinken, vielleicht auch laden am Supercharger Sulzföhringen und mir vorher Bescheid geben, vielleicht kann ich dann auch vorbeikommen, kann man sich auch mal die Hand schütteln. Und zwar, wohin gehst du genau? Nach Friedrichshafen?
Genau, es geht nach Friedrichshafen und dort findet statt die Adventure Southside. Das ist eine riesengroße Outdoor-Camping-Messe. Also die unterschiedlichsten Fahrzeuge sind da zu sehen. Es ist immer super spannend. Es gibt dort ein riesen Camp. Also es ist einerseits eine Messe und andererseits noch ein Bereich dabei, wo eben sehr viele Camper ihre Autos aufbauen. Da gibt es richtig Programm und das ist eigentlich nochmal eine Messe für sich, weil einfach die Autos alle so individuell auch ausgebaut sind. Also gerade in dem Bereich sehr, sehr groß. Und in diesem Jahr wollen Silvia, die auch die E-Rallye in Marokko macht, und ich, wir wollen da einen E-Camper-Bereich errichten, sage ich jetzt mal ganz groß. Also es sind alle E-Camper, die Lust darauf haben, auch auf dem Event sind, herzlich eingeladen, da mit vorbeizuschauen. Und wir werden einen Platz reservieren, dann bitte mit Anmeldung einfach Bescheid geben über die Social-Media-Kanäle. Dann können wir da mitten einen Platz frei halten, dass wir da alle irgendwie zusammenstehen können und einen E-Camper-Bereich auf der Messe bekommen.
Das heißt, ich könnte theoretisch auch mit meinem Wohnwagen, mit meinem Model S vorbeikommen und direkt neben dir parken. Vorbei. Yay! Vielleicht mache ich das.
Auf jeden Fall. Ja, es sind schon einige am Start und wir freuen uns natürlich über jeden, der da noch dazukommt und so ein bisschen auch dieses E-Camper-Feeling mitpusht, weil, wie gesagt, ich habe leider unterwegs keinen gesehen. Es wäre doch schön, wenn es umso mehr E-Camper gibt. Gut, ich war auch außerhalb der Saison unterwegs, dazu sagen. Aber umso schöner dann dort nochmal Leute zu treffen.
Ja, aber Jerome, vermeide bitte Kreisverkehr, ne?
Ja. Das ist ein Insider, ja. Ja, ich sag dazu jetzt mal gar nichts. Die Hörer wissen jetzt überhaupt nicht, worum es geht, aber das wird sich noch aufklären in der Zukunft.
Da würde ich noch einen Insider reinbringen, weil wir vorhin das Thema LKW und Luftfahrwerk hätten. Ja. Also du musst auch nicht hinterm LKW hinterherfahren, du hast ja jetzt wieder ein heiles Luftfahrwerk.
Ja. Ich habe wieder ein heiles Luftfahrwerk.
So sieht's aus. Mensch, Kerstin, genau. Es war mir eine Freude, dich wieder hier zu Gast zu haben. Und wenn du wieder eine große Reise machst, dann erzählst du uns hoffentlich wieder davon und von deinen Abenteuern. Und wie gesagt, man kann das alles nachlesen oder beziehungsweise nachschauen. Ich verlinke das dann in den Shownotes und auch die Anmeldung für die Southside werde ich verlinken, genau. Und ja, vielleicht gehe ich auch dahin, mal gucken. Also ich hätte jetzt ja echt Lust, also Friedrichshafen ist tatsächlich nicht so weit weg von mir und Bodensee ist immer schön und ja, kann man machen. Dankeschön, Kerstin Büchner, danke Wolfgang Paul und danke Julia Mauerhardt. Tschüss, macht's gut.
Danke euch.
Vielen Dank, tschüss.